Handelsblatt Mindshift mit Carina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
Hallo und willkommen. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für eine neue Folge von Handelsblatt Mindshift. Heute nehme ich euch mit ins Internet. Das kann nämlich ein ziemlich hässlicher und gewalttätiger Ort sein. Dort wird geschimpft, beleidigt, sogar Morddrohungen werden gepostet. Die Menge an Hasskommentaren in sozialen Medien wie Twitter, Facebook und sogar in Karrierenetzwerken wie Xing oder LinkedIn wächst rasant. Worte können brutal sein und verletzend. Deswegen habe ich euch darum gebeten, mir einen Hassbeitrag vorzulesen, den ihr bekommen habt. Wir hören mal kurz rein, was Katja, Johannes und Peter erlebt haben.
Du krebsinfiziertes Stück Scheiße. Du krankes Tier. Es wird allerhöchste Zeit, dich Pestbeule totzuschlagen. Du rote Bestie, du bist der Nächste. Man muss ja nun echt fragen, wer ihnen ins Gehirn geschissen hat.
Ich habe mir Ihren Redebeitrag zum Thema Mobilität angehört und ja, man kann Ihren Unsinn leicht widerlegen. Mache ich jetzt aber nicht, weil alle alten weißen Männer auch am Wochenende Leistung abliefern müssen. Dein Gendersprech hört sich strunzdumm an. Lass einfach sein.
Ich habe auf LinkedIn Nachrichten und Kommentare erhalten, in denen stand, ich werde deine Geschäftskollegen zerstören, ich werde sie vernichten, richte ihnen aus, dass sie nach Auschwitz kommen. Ganz, ganz brutal. Und als ich versucht habe zu klären mit Polizei als auch mit LinkedIn, hat sich es nicht gebessert, sondern ich bin selber zur Zielscheibe geworden für solche Kommentare, die auch mein Netzwerk mitbekommen hat.
Jede dieser Nachrichten war Gewalt, digitale Gewalt. Ich möchte herausfinden, was das mit einem Menschen macht, wenn er solche Nachrichten bekommt und was ich als Betroffene dagegen tun kann. Vor allem, was sind das für Menschen, die andere Menschen im Netz vernichten wollen? Was läuft da schief? Dazu habe ich mir Annalena von Hodenberg eingeladen. Sie hat die Organisation Hate Aid gegründet, die Opfern von Hassrede dabei hilft, die Täter vor Gericht zu bringen. Im Interview erklärt sie, warum Hate Speech so problematisch ist, wie ihre Organisation Betroffenen hilft und was jeder Einzelne, aber auch die Politik dagegen machen kann. Hallo, liebe Annalena, schön, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, heute mit uns über Hass und Gewalt im Netz zu sprechen. Was mich interessiert, wie bist du selber zu dem Thema gekommen? Du hast ja lange als Fernsehjournalistin auch gearbeitet. Also wodurch ist das gerade das Thema Hate Speech für dich relevant geworden?
Ja, ich habe damals dann schon, nachdem ich aus dem Journalismus weggegangen bin ich zu Campact gegangen. Das ist eine Bürgerbewegung und habe dort als Campaignerin gearbeitet zu den Themen Rechtsextremismus und Rassismus. Und da habe ich eben ganz viel recherchiert, wie funktioniert eigentlich Rechtsextremismus, was sind irgendwie Strategien der neuen Rechten und so weiter. Und da bin ich dann relativ schnell eben auf digitale Gewalt gestoßen und das eben vor allen Dingen die neue Rechte gelernt von der Alt-Right. Bewegung, aber auch während des Brexit in großen Kampagnen eben digitale Gewalt nutzt, um ihre politischen Ziele durchzusetzen, indem sie eben Gegner und Gegnerinnen im Netz einschüchtert und zwar so bedroht, dass sie sich irgendwann aus dem Netz zurückziehen, indem sie versuchen, bestimmte Framings im Netz so oft wie möglich zu wiederholen, damit die sich eben so im öffentlichen Diskurs, damit die so normal werden. Das haben wir in Deutschland auch erlebt. Genau, und so kam ich eben sozusagen zu dem Thema. Und was mich dann eben bewogen hat, da mich wirklich auch zu engagieren und dann auch mit Hate Aid zu gründen, war, dass das eben mit sehr, sehr wenigen Mitteln über digitale Gewalt einen ganz großen Effekt erreichen kann. Und das hat mir unheimlich Angst gemacht. Ja. Und für mich war das damals und ist auch heute noch eigentlich die größte Gefahr für unsere Demokratie. Und deswegen war das für mich klar, dass ich mich da engagieren möchte.
Genau, du hast dann 2018, glaube ich, die Organisation Hate Aid gegründet. Wir sprechen gleich darüber, wie ihr Betroffenen helft, dagegen anzugehen. Ich finde, bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal erklären, was genau digitale Gewalt ist.
Ja, das ist gut, weil ganz oft ist es so, dass wir doch, dass viele Leute von Hate Speech eben sprechen, ne, so Hasssprache, aber wir wirklich diesen Begriff digitale Gewalt aufgemacht haben, weil sozusagen die Bedrohung von Menschen im Netz, die wir sehen, über diese Hasssprache eigentlich hinausgeht. Und wir sagen halt, digitale Gewalt ist eigentlich alles, was an gewaltvollen Handlungen auf digitalen Geräten, sei es auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Computer, das eben unter digitale Gewalt zählt. Und jetzt fragst du dich natürlich, okay, was ist denn da eigentlich noch? Ja, also zum Beispiel Spyware, die von Ex-Partnern oder von Kollegen auf das Handy der Kollegin geladen oder zum der Ex-Freundin geladen wird. Ne? Genau, zum Ausschnüffeln. Das ist nicht, also ist nicht gerade selten. Dann Fotomontagen von Frauen, wo dann eben der Kopf auf nackten Frauenkörper montiert wird und dann auf Pornoplattformen hochgeladen wird. Revenge-Porn. Dann die Veröffentlichung der Privatadresse, die Veröffentlichung der Adresse des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin, der Schule, der Kinder. Und das ist ja alles jetzt keine Hasssprache, aber für Menschen, die eben deren Adresse veröffentlicht wird und darunter steht, der sollte man mal einen Besuch abstatten und die vielleicht dann noch am nächsten Tag ein Foto von ihrem Klingelschild im Netz findet, ist das eine gewaltvolle Handlung. Ne?
Absolut, furchtbar, ja. Was sind das für Leute, die sowas machen? Also was wollen die erreichen? Ich habe auch total das Gefühl, dass es extrem zugenommen hat gerade. Was wisst ihr über die Hater oder Haterinnen vielleicht auch? Oder sind es eher mehr Hater?
Es sind tatsächlich mehr Hater. Das ist zumindest das, was uns Strafverfolgungsbehörden, wie zum Beispiel die ZAK in NRW, die darauf spezialisiert ist, oder auch die ZIT in Hessen uns sagen, sind meistens Männer ab 50, aber natürlich, ne, das ist so der Durchschnitt, aber ist natürlich gemischt. Und es gibt so zwei Lager. Es gibt einerseits wirklich organisierte Gruppen im Netz, die vor allen Dingen aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommen, die eben sehr gezielt digitale Gewalt benutzen, um Menschen einzuschüchtern, Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen, gegen Rassismus. Das sind so Reizthemen. Feminismus ist ein Riesenthema. Wenn sich da Frauen für Feminismus einsetzen, dann werden die sehr schnell angegriffen. Auch jetzt Klimaaktivisten und Aktivistinnen haben wir das auch gesehen. So, das sind so die einen Gruppen. Die sind sehr gut organisiert, die haben viele Fake-Profile, die wissen genau, wie sie die Algorithmen penetrieren müssen. Und die fangen sozusagen so ein Feuer an. Und die fangen so ein Empörungsfeuer auch an. Und dann hast du halt, ich nenne es immer so die Opportunisten, die dann jetzt gerade auch in der Corona-Krise gestresst nach Hause kommen, die auch vielleicht wütend nach Hause kommen, die unsicher nach Hause kommen und die eben so eine Aggression in sich haben. Und wir haben ja auch gesehen, dass nicht nur auch im Bereich häuslicher Gewalt zum Beispiel auch die Zahlen gestiegen sind. Und das ist eben für viele Leute eine Möglichkeit, wenn die dann was sehen im Netz, was sie irgendwie aufregt, was vielleicht auch so von diesen rechten Gruppen dann so agitiert wurde. Hier ist ja eine Unverschämtheit, vielleicht irgendwie ein Falschzitat oder gesagt wird, hier diese Person hat das und das behauptet, da müssen wir jetzt erstmal hingehen und der mal was dazu sagen, die dann sozusagen sich davon agitiert und angesprochen fühlen und dann eben anfangen, da mitzuhaten. Ne? Die sehen halt, da sind ja schon irgendwie 5000 Hasskommentare, dann schmeiße ich meinen da auch noch mit drauf. Und die so eben, die nicht organisiert sind. Und dann hast du noch so ein bisschen so die Gruppe der, man nennt das so die Trolle, die einfach Spaß daran haben, so Narzissten, und die einfach auch Spaß daran haben, andere Menschen zu ärgern, zu quälen, zu auch zu erniedrigen. Genau, die hast du halt auch.
Ich habe irgendwie einen verrückten Fun-Fact gelesen. Irgendwie Fun ist es natürlich nicht, aber das ist so die beste Zeit, die meiste Zeit, wo die Täter da attackieren, irgendwie Sonntagabends ist. Hast du das auch gehört?
Nee, das habe ich nicht nur gehört, sondern das ist tatsächlich, es gibt eine Psychologin in Potsdam, die das unterbeforscht hat. Das ist so. Sonntagabend ist eben, ne, das Wochenende ist vorbei.
Ja.
Das ist für viele jetzt nicht irgendwie der schönste Moment, weil sie wissen, morgen geht es wieder zur Arbeit. Das ist eher so ein Downer, ne? Und dann gibt es eben schon, geht schon sozusagen diese, so ein bisschen so eine Aggressionshaltung los und dann geht man eben nochmal ins Netz und lässt die Aggression da halt raus, weil es eben einfach ist und weil man, dass man es eben schnell und anonym machen kann.
Ja. Ich habe selbst in meinem persönlichen Umfeld gerade zwei Menschen, die ganz gezielt angegriffen und fertig gemacht worden sind und auch Morddrohungen bekommen haben. Und als ich so ganz am Anfang zum ersten Mal davon gehört habe, war so mein Impuls zu sagen, ach komm, ignoriert das doch, das sind doch irgendwelche Vollidioten im Netz. Kann man das so einfach machen? Also ist damit das Problem gelöst?
vielleicht für einen kleinen Moment, ne? Weil du es dann ignorierst und du erstmal das Gefühl hast, okay, ich muss mich jetzt damit nicht mehr beschäftigen, aber langfristig macht es das Problem eigentlich sogar noch schlimmer. Das können wir eigentlich so sagen, weil wir das seit 2015 leider genau so gemacht haben. Also ganz viele, also nicht die Betroffenen vielleicht immer, aber vor allen Dingen Strafverfolgungsbehörden, also Polizei, Staatsanwaltschaften, Richterinnen, zum Teil auch die Politik, einfach gesagt haben, naja, ignorier das doch, das ist doch nur das Internet. Wir haben Betroffene, die zur Polizei gehen, wo gesagt wird, löschen Sie doch einfach Ihren Facebook-Account, dann ist das Problem gelöst oder ne, da stehen Sie doch drüber und so weiter. Aber das Problem ist, dass das Netz eben ein öffentlicher Raum ist und dass diese Kommentare da stehen bleiben. Und solange die Kommentare da stehen bleiben, bedeutet das eben für Täter und Täterinnen, das ist okay, was du da machst. Und es ist okay, sich hier so zu verhalten. Und je mehr du eben sozusagen diese Grenzen, denen erlaubst, diese Grenzen einzureißen, je gewaltvoller und je enthemmter wird es eben im Netz auch. Und du hast ja selber gerade gesagt, du hast das Gefühl, es ist so viel heftiger geworden. Ja, ist es auch. Weil wir eben erstmal ignoriert haben, weil wir gesagt haben, ach, da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit, weil Strafverfolgungsbehörden auch gesagt haben, das nicht wirklich ernst genommen haben. Und wir jetzt bei einer Situation sind, wo eben nach der Beleidigung die Bedrohung, die Vergewaltigungsandrohung, die Morddrohung kam, weil immer wieder sozusagen, oder die Volksverhetzung, weil danach immer wieder sozusagen Grenzen eingerissen wurden. Und wir jetzt bei einer Situation sind, wo wir das Gefühl haben, wenn wir ins Netz gehen, ist eine gewisse Form von Hate ist einfach auch normal. Das musst du irgendwie aushalten, wenn du da reingehst. Das ist zumindest das, was uns auch die Betroffenen in der Beratung sagen. Mhm. Und für die Täter und Täterinnen ist das Gefühl, das ist hier eigentlich ein rechtsfreier Raum, wo ich mich so verhalten kann, wie ich das im analogen Leben nie machen würde. Und deswegen ist gerade dieses Ignorieren leider völlig falsch, sondern das, was wir wirklich tun müssten, ist sehr, sehr konsequent dagegen vorgehen. Also Rat an deine Freunde, ab zur Polizei, anzeigen. Und wenn sie das nicht selber machen wollen, dann unterstützen wir sie da gerne.
Ja, also einer von den beiden Betroffenen hat mir, ich habe auch tatsächlich diese Polizeifrage gestellt, hast du eine Anzeige gemacht? Und er sagte, dass viele genau das fürchten, weil ja dann auch der Täter einen Zugang zu den Kontaktdaten, zur Adresse irgendwie bekommt.
Genau, und das ist das, was viele eben, wo eben auch man leider sagen muss, das ist eben nicht zwangsläufig so, ne? Also es gibt das Recht bei der Polizei eben zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Adresse veröffentlicht wird in der Akte, dass die also in der Akte geschwärzt wird. Ja. Und genau, das wusstest du nicht und das wissen ganz, ganz viele Betroffene nicht, weil sie leider eben auch auf den Polizeidienststellen ganz oft nicht darauf aufmerksam gemacht werden. Weil Polizisten und Polizistinnen auch noch nicht verstanden haben, dass das eben für viele Betroffene ein großes Hemmnis ist, wenn sie wissen, dass vielleicht Täterinnen an ihre Adresse rankommen könnten, weil dann nämlich alles nur noch schlimmer wird. Ja. Genau, da haben sie auch zu Recht Angst vor und wir sind da auch, also wir raten, wir achten bei all unseren Betroffenen darauf, dass bloß in keine einzige Akte nirgendwo diese Adresse aufgenommen wird und dass bloß sozusagen bei der Polizei Melderegistersperren sofort durchgesetzt werden und dass bei der Polizei gleich gesagt wird, ich möchte nicht, dass meine Adresse veröffentlicht wird. Mhm. Aber viele wissen das nicht und es ist zum Beispiel auch eine von unseren Forderungen, dass bei der Polizei wirklich standardmäßig die Leute darauf hingewiesen werden, dass sie dem widersprechen können und wir damit sozusagen es schaffen, eben auch Leute dazu zu ermutigen, dass sie wirklich in die Anzeige gehen und sie dann auch in der Anzeige schützen.
Ja. Was sind denn die psychologischen Folgen, bevor wir da jetzt gleich nochmal zum Problemfall, sage ich mal, Polizei und tatsächlich Erfolgsquote kommen? Was macht das mit Menschen, die diesem wirklich starken Hass ausgesetzt sind?
Ganz unterschiedliche Sachen. Also das Problem ist ja, dass an diesem wirklich starken Hass und diesen, also muss ich das ja plastisch vorstellen, ne? Du sitzt irgendwie bei dir zu Hause und es macht auf einmal Ping, 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 Ping und es rollen einfach diese Hassnachrichten rein auf deinem Profil. Vielleicht auch per E-Mail, aber das Schlimme ist eigentlich, dass vor allen Dingen auf dem Profil das halt alles öffentlich passiert. Ne? Das können halt alle Menschen mit angucken. Das können deine Eltern sehen, deine Verwandten, deine Arbeitskolleginnen.
Das ja, ist nichts, ich meine, wenn was, das du irgendwie bei LinkedIn, was auch jetzt ja auch sehr stark zunimmt oder so, dann sehen das ja auch tatsächlich Geschäftspartner, Arbeitgeber, natürlich. Arbeitskollegen so, ne?
Ja. Ja, das ist unheimlich schambehaftet. Also das ist so das allererste. Erstmal dieser Schreck, öffentlich eben so angegangen zu werden. Gerade wenn es dann auch so falsch, wenn es um Falschaussagen geht, wenn Leute irgendwie verleumdet werden, wenn da irgendwas über dich behauptet wird. Was machst du denn dann? Ganz viele Leute denken, ja, wenn hier so viele Leute das sagen, dann muss ja auch irgendwas Wahres dran sein, sagt man ja immer so, ne? Das heißt, das hat sofort so ein, du bist sofort sozusagen ganz öffentlich, extremst öffentlich an den Pranger gestellt. Und das setzt dich erstmal unter einen unglaublichen Stress. Und dann ist es natürlich so, dass du die Täter und Täterinnen oftmals nicht kennst, dass die irgendwie anonym unterwegs sind. Das heißt, es kommt sozusagen, du hast auch gar nicht so richtig so ein Gegenüber, mit dem du dich jetzt irgendwie auseinandersetzen kannst, sondern es kommt sozusagen diese anonyme Faust aus dem Rechner, die einfach dir sozusagen die ganze Zeit malträtiert. Und du kannst auch nicht, du hast sie halt in der Tasche, ne? Das pingt einfach die ganze Zeit. Die sind auf einem Medium, mit dem du, also mit dem Smartphone, mit dem wir jetzt alle unterwegs sind, was du auch die ganze Zeit benutzt. Das heißt, du kannst es eigentlich auch gar nicht richtig abstellen. Ne? Du kannst dich davon ganz, ganz schlecht distanzieren. Und wenn dann dazu kommt, dass zum Beispiel auch deine Adresse veröffentlicht wird, dann wird es halt für Betroffene wirklich ernst, weil dann sie das Gefühl haben, sie können, sind in ihrem Schutzraum, in dem sie sich eigentlich zurückziehen könnten, wo sie vielleicht mal das Handy und den Rechner ausmachen können, wo sie vielleicht so wieder zu sich kommen können, sich davon auch distanzieren können, sind sie nicht mehr sicher. Und manchmal sind sie das tatsächlich dann auch nicht mehr. Wir haben Betroffene, die auch schon mehrere Male einfach umziehen mussten, weil ihre Adresse im Netz veröffentlicht wurde. Oder dann komme ich jetzt auch nochmal zu einem sehr speziellen Thema, was im Moment bei uns wirklich das Thema ist, was auch ganz, ganz viele Frauen angeht, dass eben entweder Nacktfotos ohne deren natürlich Einverständnis oder eben Fotomontagen von ihnen auf Pornoplattformen hochgeladen werden. Und die dann plötzlich gefunden werden. Und das Problem ist bei den Pornoplattformen, dass sie sich immer gegenseitig spiegeln und dass die Nutzer eben auch immer wieder die Sachen runterladen und wieder hochladen. Das heißt, es gibt überhaupt, man kann es gar nicht darunter kriegen. Ne? Es gibt keine Kontrolle darüber. Du weißt einfach, irgendwo auf diesen Pornoplattformen sind immer noch Bilder von mir und irgendwann findet das irgendjemand. Hm. Vielleicht mein neuer Partner oder mein Chef oder es wird dann irgendjemand gesandt, der mir irgendwie was nichts Gutes will oder so. Also das heißt, das ist auch nochmal so eine Wolke, die über dir ist. Und was wir in der Beratung sehen, ist eben, sind Angststörungen, das sind Schlafstörungen, das sind Panikattacken, die Leute haben. Zum Teil sind die arbeitsunfähig. Das sind psychosomatische Sachen wie dann eben Darmerkrankungen, Kopfschmerzen. Also du siehst wirklich sozusagen, und eben Depressionen auch, ne? Ja. Wirklich dann irgendwann Depressionen und Menschen ziehen sich dann auch aus Scham oftmals aus dem sozialen Umfeld zurück. Sind sozusagen ganz, isolieren sich total. Und
was ja eigentlich genau, das kann, blöderweise das ist, was die Täter auch erreichen wollen, ne? Dass man sich zurückzieht, dass man nicht mehr sich für politische Themen einsetzt, für Minderheiten sich engagiert. So, das ist ja wahrscheinlich dann oft auch das Ziel, die Leute stumm zu machen.
Ganz genau. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Und genau, und das ist auch, also ich meine, musst du dir halt überlegen, ne, wenn du so angegangen wirst, das ist dann auch erstmal eine erste Reaktion, wo man den Betroffenen ja auch überhaupt gar keine Vorwürfe machen kann, sondern wo es völlig verständlich ist, dass die sozusagen sich erstmal zurückziehen. Das Problem ist nur, dass sie dann eben alleine mit diesem Problem eigentlich umgehen müssen. Und dann oftmals eben wirklich sozusagen also auch langfristigen psychischen Folgen zu tun haben. Und ich habe einige Leute in der Beratung, die wirklich auch in eine Traumatherapie mussten. Weil sie diese Heftigkeit der Angriffe und dieses, weil sie das so langfristig traumatisiert hat.
Ja. Ja, jeder hat ja auch seine eigene Geschichte, die er so mitbringt. Und je nachdem, auf wen dann der Hass trifft, dann löst es, triggert es unterschiedliche Dinge an. Also das glaube ich schon, dass einen das ganz schön aus der Bahn werfen kann.
Und es verändert jeden und jede. Also wer sowas einmal erlebt hat, ist nicht mehr die gleiche danach. Ja. Also gerade diese heftigen Angriffe. Es verändert die Leute und ich habe ja in meiner Beratung im Prinzip alles. Ne? Ich habe von der Krankenschwester sozusagen bis zum Bundespolitiker oder zur Bundespolitikerin betreuen wir ja wirklich ganz viele Leute. Mhm. Und sogar Bundespolitikerinnen und also Bundespolitiker und Bundespolitikerinnen sagen mir, dass sie darüber nachdenken, was sie posten. Dass nach so einem Angriff sie nie wieder einfach Dinge posten, sondern, und damit meine ich nicht, ne, sondern dass sie immer wieder überlegen, okay, wenn ich kann ich das jetzt so schreiben? Ja. Was passiert dann?
Oder wir das Abschwächen gerne eine Meinung ganz, genau. ganz ja, zurücknehmen. So, ne? Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/Green Innovation Week.
Oder eben auch zu denken, okay, ich möchte morgen, wenn ich das jetzt schreibe, weiß ich genau, was mich morgen ereilt. Ich möchte aber mit meinem Büro morgen gerne an dem und dem Thema arbeiten und nicht meine Mitarbeiterin binden, dass sie dann die ganze Zeit die Sachen löscht oder mich dann wieder mit den Hatern beschäftigen müssen. Deswegen poste ich das nicht. Und das ist schon wirklich, das ist eine Entwicklung, die wirklich gravierend ist, weil das bedeutet, dass Menschen anfangen, in bestimmten Themen wirklich zu zensieren und nicht mehr ihre Meinung im Netz zu teilen, weil sie eben Angst haben, angegriffen zu werden. Und das ist was im Unterbewusstsein passiert, was man auch nicht wirklich kontrollieren kann. Aber wo eben ja wir sind ja sozusagen lernende Wesen und auch unterbewusst lernende Wesen. Und wenn wir eben negative Erfahrungen gemacht haben, gibt es eben, verzeichnet unser Gehirn eben, okay, da braucht es irgendwie eine Verhaltensänderung, damit wir das nächste Mal vermeiden können. Obwohl das im Endeffekt ja sozusagen für unseren demokratischen Diskurs und für unsere Demokratie im Netz eigentlich eine Kapitulation ist. Ne?
Ja, ebenso. Das darf eigentlich nicht so weit kommen. Ja. Jetzt machen ja viele Opfer digitaler Gewalt leider immer noch sehr, sehr oft die Erfahrung, dass die Täter gar nicht zur Rechenschaft gestellt werden, wenn man eine Anzeige erstattet. Jetzt gibt es auch das aktualisierte Netzwerk oder ganz neues Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Wie kann man das ändern, dass es irgendwie, ja, dass viel mehr Täter auch belangt werden können?
Ja, also wir haben in Deutschland hier mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz tatsächlich, das auch nicht perfekt ist und wo man auch viele Sachen kritisieren kann, zumindest jetzt mal einen Schritt mit der Novellierung, die es jetzt gibt. Also haben wir jetzt erstmal einen Schritt getan, damit sich da wirklich ein bisschen was ändert. Also erstmal war das Netzwerkdurchsuchungsgesetz ja nur dazu da, um die Plattform zu verpflichten, Inhalte zu löschen. Und ich glaube, das ist für jeden einfach offensichtlich, nur löschen reicht einfach nicht. Ne? Man muss schon, die Leute müssen schon irgendwie Konsequenzen spüren für eben auch illegale Handlungen. Das tun sie ja eben in anderen Bereichen auch. Ne? Wenn du jemanden auf der Straße verprügelst, dann wäre es auch gut, wenn man dann zur Polizei geht, dann gibt es eben auch einen Prozess und dann kriegst du eine Strafanzeige und dann gibt es dafür auch Konsequenzen. Ne? Und das muss eben im Netz auch passieren. Und das Netzwerkdurchsuchungsgesetz ist jetzt so, also da gibt es jetzt eben eine Novellierung, wo nicht nur eben die Plattformen zur Löschung verpflichtet werden, sondern eben auch verpflichtet werden, wenn es sich wahrscheinlich um illegale Inhalte handelt, dass sie dann die Daten dann auch weitergeben an die Strafverfolgungsbehörden. Das ist schon mal gut. Aber was wir eben auch sehen, ist, dass ein großes Problem im Bereich Rechtsdurchsetzung ist. Also das ist sozusagen gut, wenn die Plattformen das machen, aber wenn du im Netz beleidigt wirst oder auch, sprechen wir nochmal über deine Freunde, die da angegriffen wurden, die müssen zur Polizei gehen und dann muss denen geholfen werden. Und zwar, darf nicht sein, dass wenn die zu Strafverfolgungsbehörden gehen, dass denen mehr sozusagen Steine in den Weg gelegt werden, als dass sie unterstützt werden. Und das ist leider im Moment noch so, eben indem sie nicht darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie ihre Adresse nicht veröffentlichen müssen. Indem oftmals das eben runtergespielt wird auf den Polizeidienst.
Es gibt ja wahrscheinlich auch noch Beamten, die noch nicht mal wissen, was Instagram ist oder sowas. Ne?
So, ja. Ganz genau. Das ist halt das Problem. Ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, wie soll ich, wenn ich da den Leuten erstmal erklären muss, wie TikTok funktioniert.
Und was Twitter
wie,
ist.
Ja. Genau. Ja. Dann, und das Problem ist auch, dann können die auch nicht die, also gerade bei auch Menschen, die da arbeiten, ne, oder die dann da auch ne, so angegriffen werden, die können nicht ermessen, was das nicht nur für die Person persönlich, sondern vielleicht auch für ihre berufliche Karriere, gerade bei JournalistInnen oder Freien, die auch eben bei Twitter unterwegs sind, auch auf ihre Reichweiten abhängig, von ihren Reichweiten abhängig sind, denen dann zu sagen, schließen Sie doch einfach Ihren Twitter-Account. Das ist ja wie, machen Sie jetzt einen Teil Ihres Jobs irgendwie zu. Ne, das geht einfach nicht. Genau, und eben, was wir eben auch leider sehen auf den Polizeidienststellen, ist eben so dieses Sie haben ja auch ziemlich provoziert. Oder sie haben sich ja auch sehr freizügig gezeigt, wird Frauen dann oftmals gesagt, wenn die
ist
irgendwie
das
dann.
Victim Blaming.
Genau. Ja. Das ist so ein bisschen wie in den 90ern, als man noch gesagt hat, na, den kurzen Rock, jetzt bist du da vergewaltigt worden, musst du dich nur auch nicht wundern, Mädchen.
Mhm. Ja.
Und das erleben wir jetzt auch wieder sozusagen in diesem Bereich. Und das ist ein massives Problem. Und da braucht es eben sozusagen eine sensibilisierte Polizei, eine geschulte Polizei, wo eben dann auch die Betroffenen hingehen können. Und es muss möglich sein, dass überall in Deutschland, in allen Bundesländern die Menschen Online-Anzeigen stellen können und eben dort auch, kannst du in einigen Bundesländern, zum Beispiel Berlin, kannst du Online-Anzeigen stellen, aber du kannst keine Screenshots anhängen.
Oh,
das heißt,
gut.
Die musst du dann nochmal nachschicken. Genau.
Ja. Das erhöht wieder nochmal den Aufwand. Also so ähnlich wie wenn man bei der Deutschen Bahn versucht, eine Erstattung für einen verspäteten Zug zu kriegen, was ja auch wirklich ein unfassbarer Papieraufwand immer gewesen ist. Also das hält dann ja viele Leute auch doch eigentlich dann davon ab, ne?
Ja, und es darf einfach nicht sein. Und dann hast du halt, es geht halt weiter, dann Ähnliches wiederholt sich bei den Staatsanwaltschaften, wiederholt sich bei den Richtern und Richterinnen, dass es eben nicht ernst genommen wird oder dass das dann eben also als Bagatelle abgetan wird. Und also da haben wir auf jeden Fall noch total viel zu tun, ist noch total viel zu tun bei den Strafverfolgungsbehörden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich auch die Plattformen angucken müssen. Ne? Also wenn wir Strafverfolgungsbehörden haben, die wirklich engagiert sind, also wir arbeiten ja auch, wir finanzieren ja Zivilprozesse und wir arbeiten mit der spezialisierten Staatsanwaltschaft in Hessen auch exklusiv zusammen, ist auch eine ganz gute Partnerschaft, weil da wirklich sehr engagierte Staatsanwälte und Staatsanwältinnen unterwegs sind, die wirklich alles tun, um die Täter und Täterinnen zu identifizieren. Und trotzdem können nur ein Drittel der Täter und Täterinnen identifiziert werden.
Puh.
Und das liegt daran, dass die Plattformen die Daten nicht rausgeben. Und dass die Staatsanwaltschaften auch keine Handhabe haben, keine gesetzliche Grundlage, um sie dazu zu zwingen.
Was ich nicht wusste und was ich eigentlich total krass finde, dass die beruflichen Netzwerke LinkedIn, Xing oder auch so eine Arbeitgeberbewertungsseite, dieses Kununu, wo ehemalige Kollegen gegen ihren Chef oder Chefin hetzen, wo Kollegen weiter gemobbt werden, dass diese Plattformen von dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz ausgenommen sind. Bevor ich jetzt nebenbei recherchiere im Internet, du weißt es bestimmt direkt, warum sind die denn davon ausgenommen? Das ist ja total absurd eigentlich.
Das ist tatsächlich auch ein bisschen absurd, aber es hat was mit der Definition von sozialen Netzwerken zu tun, die eben im Netzwerkdurchsetzungsgesetz da getätigt wird. Und zwar besagt die eben, dass es eben Plattformen sein müssen, die beliebige Inhalte miteinander teilen. Und sie sagen halt LinkedIn, Kununu und so weiter, so Xing, das sind halt Plattformen, wo wirklich journalistisch, redaktionell gestaltete und eben berufsbezogene Inhalte geteilt werden. Und deswegen sind die eben vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz ausgeschlossen, Pornoplattformen übrigens auch, was auch ziemlich absurd ist.
Mhm.
Und da könnte man bei LinkedIn zum Beispiel auch drüber diskutieren. Also da wird ja auch nicht nur noch über berufsbezogene Dinge gesprochen, sondern ganz viele auch über politische Sachen oder andere Themen. Das ist eben die Definition und deswegen lässt man die Netzwerke eben raus und deswegen gilt dort auch nicht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Userinnen haben dann eben dort auch nicht die Rechte auf Löschung und jetzt mit der Novellierung auch nicht auf Strafverfolgung.
Was ich ganz toll finde bei euch, du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, dass ihr die Zivilprozesse finanziert, weil viele denken ja auch, ja super, wenn ich da eine Anzeige stelle, brauche ich einen Anwalt, der muss bezahlt werden, ich habe vielleicht keine Rechtsschutzversicherung oder sowas. Das haben ja auch viele einfach so die Sorge. Wie finanziert ihr das? Woher bekommt ihr das Geld dann? Das ist ja wahrscheinlich auch alles unglaublich teuer.
Ja, es ist unglaublich teuer und das ist ja auch das Problem, deswegen können sich die meisten Leute das nicht leisten. Wenn du jetzt gegen eine Beleidigung vorgehen willst, dann musst du zu einer Anwältin gehen. Du musst 2.000 Euro auf den Tisch legen für Anwalts- und Gerichtskosten im Schnitt. Und du hast nochmal ein Prozesskostenrisiko, was ungefähr auch nochmal so groß ist, wenn du vor Gericht
gehst. Das heißt, wenn ich verliere, muss ich die Kosten vom Täter auch noch übernehmen, ne?
Ganz genau. Und du kannst es halt nicht wissen. Also wir haben ja, du hast es ja sicherlich, oder sehr viele auch von den Hörerinnen haben das ja mitbekommen, den Fall, den wir auch mitfinanziert haben von Renate Künast vor dem Landgericht, wo sie eben sich auch in der ersten Instanz auch erstmal gesagt wurde, naja, sie müsste sich schon gefallen lassen, sich als Drecksfotze bezeichnen zu lassen, weil das eben von der Meinungsfreiheit gedeckt wäre. Und das war natürlich für total viele Betroffene ein Schlag ins Gesicht, wo die sagen, naja, also dann weiß ich auch, also dann vor Gericht, also ne, mit was für Inhalten gehe ich denn jetzt eigentlich vor Gericht, wenn ich beleidigt werde, wenn sozusagen sowas, was ist, was unter Umständen noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sein könnte.
Wäre das denn, was ich immer so komisch finde, wenn ich jetzt jemandem vis-à-vis auf der Straße das sage, dann ist es ja ganz klar ein Tatbestand. Also ich finde nicht, wieso kommt diese unterschiedliche Bewertung dann zustande?
Ist auf jeden Fall dort auch ein Tatbestand. Also das ist sozusagen nicht der Unterschied. Also auch wenn du es auf der Straße sagst, könntest du sozusagen einen Prozess anstrengen und dann würde man sich eben angucken, in welchem Zusammenhang hat man dich eben so beleidigt und überlegen, gibt es noch einen Sachzusammenhang zu dem Thema, was ihr da irgendwie diskutiert habt? Und dann würde man eben zu dem Schluss kommen, ist das jetzt noch von der Meinungsfreiheit gedeckt oder nicht? So wägt man ja sozusagen immer ab. Und in diesem Fall hat man halt gesagt, ja, hat man das halt sehr, sehr weit ausgelegt, haben die Richter und Richterinnen das sehr, sehr weit ausgelegt und haben halt eben gesagt, ja, das sei eben noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Haben das dann Gott sei Dank ja in der zweiten, also haben das ja in einem weiteren Beschluss, als Frau Künast dann auch dann Einspruch eingelegt hat, haben das ja dann wieder revidiert, Gott sei Dank. Aber erstmal war es ja so, dass in diesem Ausgangsposting war ja so ein Falschzitat von Frau Künast, wo es irgendwie um kinderpornografische Inhalte ging. Und dann wurde eben vom Gericht argumentiert, weil man da ja eben über Sexualität, über ein Sexualthema gesprochen hätte, könnte sie eben auch sexuell beleidigt werden. Also es war völlig sozusagen, genau. Und es wurde überhaupt nicht sozusagen irgendwie mit einbezogen in in diesen Beschluss, dass ja eben auch sie da, dass das von einem Rechtsextremist kam, dass das ein Falschzitat war, dass eben sie da nicht nur einen Kommentar, sondern wirklich hunderte Kommentare abbekommen hatte, die wirklich heftigst waren. Also dass das so ein konzertierter Angriff war, wurde alles nicht gesehen, wurde nur der eine Kommentar angeguckt, wurde gesagt, ne, so könnte man das irgendwie noch auslegen. Und dann musst du dir natürlich auch überlegen, dann gut, und dann gehst du sozusagen, dann legst du eben Einspruch dagegen ein. Das kostet dich wieder Anwaltskosten. Das heißt, und das sehen Betroffene, die sehen, okay, da bei der Rechtsprechung gibt es da, das ist immer eine Frage des Einzelfalls und da gibt es einen ganz weiten Auslegungsrahmen. Das ist nicht so wie mit der Bahn, hast du ja gerade gesagt, ich komme 20 Minuten oder ich komme 2 Stunden zu spät, dann habe ich das Recht auf so und so viel Schmerzensgeld. Sondern hier ist es immer wieder, weil es eben Äußerungsrecht ist, gucken sich Richter und Richterinnen in jedem einzelnen Fall immer wieder sozusagen auch den Kontext an. Das ist auch wichtig, weil Meinungsfreiheit ist auch ein wichtiges und ein hohes Gut in Deutschland und bewerten das dann wieder. Aber das macht es eben so unglaublich unsicher für die Betroffenen und deswegen gehen die nicht in die Klage. Und solange die Betroffenen nicht in die Klage gehen, werden aber auch Täter und Täterinnen nicht zur Rechenschaft gezogen.
Ja, wo und kann Kläger da kein Richter, ne?
So ist es, genau. Und dann bleiben die da einfach und denken, ja, ist ja hier irgendwie alles in Ordnung. Und wir, und das ist ja genau eben der Punkt, wo wir sagen, das kann nicht sein. Also natürlich langfristig muss es da eben, da muss es bessere Zugänge zum Recht einfach geben. Also da brauchen wir auch einfach eine langfristige Lösung. Also es kann nicht sein, dass wir als NGOs das jetzt die ganze Zeit finanzieren, diese ganzen Klagen. Aber jetzt haben wir das erstmal gemacht, um eben auch Menschen jetzt konkret und ganz schnell Hilfe zu bringen. Und wir sind da echt auf Spenden von großen Stiftungen, wie zum Beispiel der Schöpflin-Stiftung oder der Demokratie-Stiftung sind wir da angewiesen. Und auf viele, viele Einzelspender und Einzelspenderinnen. Viele, viele Menschen, die eben auch uns regelmäßig Geld spenden und sagen, ich will das unterstützen, mir ist das wichtig. Und was wir eben auch machen ist, wir machen mit den Betroffenen so einen Deal, dass wir sagen, okay, wir übernehmen für euch das komplette Prozesskostenrisiko und wenn Schmerzensgeld fließt, was auch wirklich nicht in einem großen Teil der Fälle ist, dann wird das eben wieder an uns zurückgespendet und fließt wieder in diesen Fonds und so kann man dann eben sozusagen kann man sozusagen dem nächsten oder der nächsten Betroffenen helfen mit dem, was man selber eben vor Gericht eingeklagt hat und das ist für viele auch nochmal eine Motivation, weil die wollen natürlich die wollen Gerechtigkeit für sich, die wollen Gerechtigkeit für andere und die wollen eigentlich auch, dass das Netz einfach ein besserer Ort wird. Und das ist ja sozusagen die Hoffnung von uns allen, dass wir das damit erreichen.
Ja, im Fall von Renate Künast ist dieser Rechtsextremist, der wurde auch tatsächlich jetzt verurteilt, oder? Mit auch irgendwie krasser Strafe. Ist das?
Ja, 10.000 Euro.
Ja.
Das war wirklich äußerst erfreulich. Genau, 10.000 Euro Strafe. Ist
aber wahrscheinlich auch eher selten, ne, dass die Strafen dann so hoch sind. Aber,
ja, sind die. Da ging es schon um wiederholtes Posting und nicht runternehmen und so. Also das war schon sozusagen, das hatte, und da gab es auch noch ein paar andere Sachen, die da noch mit reingeflossen haben. Aber man kann so sagen, also alles zwischen, also wir haben erlebt, alles zwischen 1.000 und 5.000 Euro ist schon möglich.
Ne?
Also deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Es ist langwierig, es dauert lange, die Prozesse dauern zum Teil lange. Und deswegen ist es einfach, wenn man das als Einzelperson macht, ist das einfach auch eine Belastung. Ne? Und du musst dir auch überlegen, wir haben ja auch darüber gesprochen, was macht das mit Menschen? Das heißt, du hast Menschen, die sowieso schon angeschlagen sind, die sich eigentlich damit, die eigentlich sich davon distanzieren wollen, die da sich eigentlich nicht mehr mit beschäftigen wollen, die das nicht irgendwie noch ewig mit sich rumschleppen wollen, auch diesen ganzen Papierkram und so und nochmal diese ganzen Auseinandersetzungen. Und da ist es eben dann wichtig, dass es Beratungsstellen gibt, die den Leuten das auch abnehmen und dafür sorgen und sie dabei unterstützen, dass sie aber trotzdem eben in die Anzeige gehen, damit es eben langfristigen Effekt auf die Täter und Täterinnen hat.
Was kann ich denn als Freund, als Kollege irgendwie tun, sag ich mal, so als erste Nothilfe, da ja einfach ein Opfer zu unterstützen?
Also wenn du jetzt eine Person hast, also sagen wir mal bei dir, ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin wird angegriffen und du siehst das Erste, was du wirklich anbieten kannst, ist die Kanäle zu übernehmen und das zu moderieren.
Ah, okay.
Weil je mehr der sich durchliest und je mehr die sich durchliest und je mehr die müssen das ja löschen, die müssen das blockieren, die müssen das anzeigen, screenshotten und so weiter, je traumatischer wird es für die Person.
Das ist ja, ne, total belastendes Material dann. Ja.
Total, genau. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass man relativ schnell versucht, sich obwohl man, das ist eine ganz paradoxe Situation, weil die meisten Betroffenen berichten, dass sie wollen sich davon distanzieren. Sie wissen auch, dass es nicht gut ist, aber sie sind so fast da, das zieht sie da fast hin. Sie werden da ja öffentlich sozusagen gerade ein bisschen gekreuzigt. Das heißt, sie wollen sich irgendwie auch damit auseinandersetzen, wollen natürlich auch wissen, was passiert da. Und da wirklich so diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, komm, übergib mir mal deine Accounts, ich organisiere das jetzt. Ich lösche die Sachen, ich blockiere die Leute, ich mache jetzt das Screenshotting. Und wir hatten auch mehrere Betroffene jetzt auch, wo dann sich Freunde oder auch aus dem Bekanntenkreis oder eben auch Kollegen sich das aufgeteilt haben. Und dann einfach, meistens ist ja so eine große Attacke, ist ja immer so 2-3 Tage und dann flaut das auch ab, die so die ersten Tage einfach so ein bisschen Schichten übernommen haben und das dann einfach für die Betroffenen gemacht haben. Und es macht psychisch den absoluten Unterschied. Es macht wirklich einen Riesenunterschied, ob die sich damit haben auseinandersetzen müssen oder nicht. Und es ist sozusagen auch eine direkte sozusagen Solidarität im echten Leben. Und was natürlich auch hilft, ist, sich wirklich öffentlich und auch auf den Profilen zu solidarisieren und auch dafür zu sorgen, dass sich auch so eine Crowd, also dass man so eine kritische Masse auch bekommt, die sich dann eben mit der Person solidarisiert, auch öffentlich. Und die, wo eben sozusagen auch ein Gegengewicht gegen dieses öffentliche Kreuzigen und dieses öffentliche Anprangerstellen dann auch im Netz geschaffen wird.
Ah, okay. Also das ist dieses Counter-Speech, ne?
Ja, und du könntest auch sagen, so Support-Speech oder Love-Storm, ja, oder so, ne?
Wo genau.
Wirklich Solidarity-Storm, genau.
Ja.
Das könntest du eigentlich sagen. Also wirklich zu sagen, ich solidarisiere mich mit dir, ich zeige hier auch öffentlich klare Kante und zeige hier auch öffentlich, dass ich dich unterstütze. Und das ist für viele Betroffene genau das eben, ist das, was dann auch den Unterschied macht, weil das Gefühl ist ja, die ganze Welt ist gegen mich.
Und ich bin alleine.
Und bilden sich jetzt, ja. Genau. Und alle gucken zu und bilden sich jetzt eine Meinung gegen mich. Und dann zu erleben, nee, ich bekomme hier doch Solidarität, Leute bieten mir Hilfe an, fragen mich auch, was brauchst du gerade? Das ist schon was für Betroffene echt einen Unterschied macht.
Wenn ich jetzt selber, sage ich mal, der Podcast wird ausgestrahlt und das geht was los und ich würde jetzt quasi angegriffen werden, weil ich mich jetzt auch für das Thema irgendwie eingesetzt habe mit der Folge. Mhm. Was würde ich als erstes machen? Also was sollte ich als erstes machen, wenn ich dann so eine Attacke bekomme?
Also definitiv erstmal sozusagen die Unterstützung suchen, also so wie ich das gerade auch geschildert habe, eine zweite Person, die dich mit unterstützt, gerade wenn es viele Kommentare sind. Dann relativ schnell, also ich würde dir empfehlen, sozusagen relativ schnell dich einmal im Netz zu äußern. sozusagen, das und das passiert mir hier gerade. Ich werde hier gerade angegriffen. Ich habe einen Podcast gemacht. Ich werde hier gerade angegriffen. So und so ist irgendwie der Tenor. Das ist, was ich dazu sage. So und so dazu stehe ich sozusagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir solidarisieren würdet. Fertig. Und damit hast du sozusagen einmal, und ich werde mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Und damit hast du sozusagen einmal dein Statement gesetzt und dann eben sozusagen versuchen, auch dein Netzwerk zu aktivieren, dass sie sich mit dir solidarisieren.
Okay.
Und dann relativ schnell gucken, okay, wie geht's mir eigentlich gerade? Brauche ich vielleicht auch nochmal Hilfe? Muss ich auch vielleicht nochmal mit irgendwie einer anderen Person sprechen, die vielleicht nicht meine Freunde und Familie sind, sondern nochmal zum Beispiel mit einer Beratungsstelle, dann eben dort professionelle Hilfe suchen und dann eben auch wirklich losgehen und sich Hilfe suchen bei der Beweissicherung. Und da würde ich eben auch empfehlen, dass man das nicht selber macht. Also man muss ja dann die ganzen Inhalte, die wahrscheinlich illegal sind, muss man dann screenshotten.
Ja, ich habe hier so eine App mir runtergeladen, diese Hassmelden oder sowas heißt die, weil ich dachte, vielleicht könnte ich die auch mal gebrauchen in Zukunft, um andere auch zu unterstützen. Aber ich glaube, die Anzeige muss ja leider immer noch der Betroffene selber stellen.
Das kommt
kann
ganz
ich dann
drauf
nicht,
an.
Ne? Ja, okay.
Doch, das kommt ganz drauf an, genau. Also Hassmelden kann das auch für dich machen. Die können für dich auch die Strafanzeige stellen. So, dass sehr ein Unterschied gemacht wird in unserem Recht von Inhalten, die von öffentlichem Interesse sind, wo eben eine Staatsanwaltschaft sofort tätig wird, oder Inhalte, die dich selber betreffen. Und Inhalte, die dich sozusagen selber persönlich betreffen, wie zum Beispiel Beleidigung, Verleumdung, da muss die Person wirklich selber den Strafantrag stellen. Und wenn du aber zum Beispiel eine Volksverhetzung bekommst oder unter deinem Portal, unter deinem Feed dann irgendwie hast, wenn da jemand den Holocaust leugnet oder wenn du da ein Hakenkreuz, ein verfassungsfeindliches Symbol oder so hast, dann ist das was, wo du das einfach einer Staatsanwaltschaft anzeigen kannst, also eine Strafanzeige stellen kannst und die dann, oder bei einer Morddrohung zum Beispiel auch, wo die dann auch sofort ermitteln, ohne dass du eben persönlich dagegen vorgehen musst und einen Strafantrag stellen musst.
Ja, okay. Ich habe gerade, kommt mir ein ganz, ganz merkwürdiger Gedanke, den ich aber mal mit dir teilen möchte. Und zwar die Plattform, auch bei Facebook war das ja anfangs sehr, sehr schwierig, bis die genügend Community-Manager hatten, die dann die Kommentare geprüft haben und überprüft haben. Ich finde es sowieso ein bisschen schwierig, wenn eine Plattform selber entscheidet, ob das quasi jetzt digitale Gewalt ist oder nicht. Aber das ist lassen wir mal dahingestellt. Aber ich weiß auch, wir sind ja auch eine Online-Zeitung mit einem Kommentarforum und so, dass auch jeder schlechte Kommentar ist einfach auch ein Klick. Und ein Klick bedeutet Reichweite und Reichweite bedeutet für eben solche Plattformen, soziale Netzwerke, dass sie auch höhere Werbepreise für ihre Anzeigen nehmen können, wenn sie da entsprechende Reichweite haben. Das heißt, wenn man gezielt wahrscheinlich gegen diesen ganzen massenhaften Hate vorgeht, sinkt ja auch die Reichweite dieser Plattformen.
Ja, das ist leider so. Also das ist ein Teil des Geschäftsmodells. Das wollen die Plattformen immer nicht hören. Das weiß ich auch, dass das sozusagen sich problematisch anhört, aber am Ende des Tages sind das Wirtschaftsunternehmen oder ne, die halt eben wollen, dass es eben Traffic bei ihnen gibt. Die wollen deine Daten sammeln, damit sie die verkaufen können und damit dir sozusagen dann passgenaue Werbung ausgespielt wird. Und um das zu tun, möchten sie, dass du so lange wie möglich auf der Plattform eben interagierst. Und dazu gucken sie halt, welche Inhalte sind Inhalte, die eben mit den Menschen eben besonders interagieren. Und da ist erstmal sozusagen dem Algorithmus, der das ja überprüft, ist erstmal völlig egal, ob das ein positiver Inhalt, ob das ein legaler Inhalt, ein illegaler Inhalt ist und so. Das ist völlig egal.
Das heißt, dann werden dann so krasse Sachen oder Themen werden dann bei anderen in der Timeline öfter weiter oben angezeigt, um halt darauf noch mehr Traffic zu kriegen, ne?
Natürlich. Das ist ja, genauso funktioniert es ja. Also der sieht, du hast einen Podcast gemacht, da haben ganz viele Leute irgendwie was geklickt oder Kommentare drunter geschrieben, ob das jetzt Hasskommentare sind oder nicht, völlig egal. Sieht, da gibt es auf jeden Fall ganz schön viel Interaktion unter deinem Podcast. Dann zeige ich den mal auch anderen Leuten an, weil dann könnte es ja von denen auch viel Interaktion geben. Und das heißt, die könnten ja dann vielleicht auch noch ein bisschen länger auf der Plattform bleiben. Und so funktioniert. Und ich meine, ne, das muss man sich halt überlegen. Das sind halt Wirtschaftsunternehmen, ne? Und das ist sozusagen deren Geschäftsmodell, damit verdienen die Geld.
Ja.
Und natürlich, wir wissen, dass Hass, auch Empörung und Wut sind Emotionen, die einfach dich dazu bringen, mit Dingen zu interagieren, die dich zum Handeln bringen, die dich dazu bringen, Sachen zu teilen, Sachen zu klicken, Sachen zu liken oder eben auch, ne, deine Empörung dort auszudrücken, die zu kommentieren. Und das wissen wir auch nicht erst seit dem Internet, sondern wenn du dich erinnern kannst, als Journalistin, weißt du ja noch früher, wenn man gab es ja noch die Leserbriefe.
Oh ja, ja, da habe ich auch mal eine Morddrohung tatsächlich bekommen. Aber es ist ja weggeschmissen. Aber es war nicht schön, es hat sich nicht gut angefühlt.
Ja, aber wir wissen alle, dass eben von deinen zufriedenen Zuschauern und Zuschauerinnen, du, wenn mal was gut gelaufen ist, kriegst du vielleicht so ein paar Zuschriften. Und alle sagen so, ja, netter Inhalt, den sie da geschrieben hat. Aber wenn du was schreibst, wo die Leute sauer werden und empört sind, dann kriegst du auf einmal sozusagen haufenweise Zuschriften.
Das heißt, sehr auch persönliche schon, Beleidigungen, dann geht es ja
genau,
schon los. Ne? Ja.
Genau. Also auch schon sozusagen im analogen Zeitalter war es so, dass eben Wut und Hass und Sachen, die Leute empört haben, auch viel mehr sozusagen zu einer Reaktion geführt haben. Und das wird jetzt halt, online setzt sich das fort, genau, das ist genau der gleiche Mechanismus. Und dadurch, dass der Algorithmus halt genau das sieht, aha, hier gibt es viel Interaktion, zeigt dir das wieder Leuten an und dadurch werden diese Sachen auch so groß und werden dann auch so viral und werden dann auch für die Betroffenen auch so heftig, weil sie plötzlich sozusagen dann in kürzester Zeit wirklich so vielen Leuten angezeigt werden, die genau, dann natürlich auch wieder empört reagieren und nochmal da posten und nochmal irgendwie draufschlagen.
Dann ist die Büchse
sozusagen
der Pandora geöffnet.
So ist es, so ist es. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass man sich wirklich fragen muss bei diesen Plattformen, da die ja jetzt tatsächlich auch öffentliche Räume für uns geworden sind, wie man die, also wie man das hinkriegt, dass die zwar weiterhin Wirtschaftsunternehmen sein können, aber dass man eben sozusagen den Effekt, den sie auch auf unsere Gesellschaft haben, nämlich den, dass eben dort Leute wirklich massive Gewalterfahrungen machen und dann eben auch ihr Verhalten ändern und wir zum Teil wirklich sehen, dass so das auch den demokratischen Diskurs bedroht, wenn Leute dann auch nicht mehr entweder sich trauen, über bestimmte Dinge zu sprechen oder sich eben komplett aus diesen öffentlichen Räumen zurückziehen. Und um es mal konkret zu machen, wir haben in der Beratung in letzter Zeit verstärkt auch Journalisten und Journalistinnen, aber auch vor allen Dingen Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen, die sagen, sie wollen nicht mehr kandidieren und sie wollen sich nicht mehr in diesen Räumen aufhalten und sie sprechen da auch überhaupt nicht mehr politisch, weil sie das nicht mehr aushalten können, weil der Hass zu heftig geworden ist. Das heißt, wir haben da schon sozusagen ja Menschen, die sich eben für unsere Demokratie engagieren, die in diesen Räumen nicht mehr vorkommen. Oder die sich nicht mehr trauen, in diesen Räumen vorzukommen. Und da müssen wir uns wirklich fragen, sozusagen, das bedroht dann eigentlich wirklich schon sozusagen die Grundfesten unserer Demokratie. Und da muss es auch auf einer gesetzlichen Ebene Lösungen geben, wie man eben auch diese Plattformen reguliert, sodass man diese Schäden eben minimiert und dass man eben auch Menschen vor diesen Gewalterfahrungen erstens schützt und zweitens ihnen auch eben Mittel an die Hand gibt, dass sie dann, wenn so eine Gewalterfahrung passiert, dann sie auch ihre Rechte durchsetzen können.
Und die Plattformbetreiber nicht die Straftäter schützen, indem sie die Daten nicht rausgeben oder so.
Genau so ist es.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Gibt es das denn auch, also du sagst, es kommen auch LokalpolitikerInnen zu euch. Ich denke auch an die Kölner Oberbürgermeisterin, die das Attentat beim Wahlkampf hatte, an den Fall Lübcke. Ich weiß, dass Peter Tauber, der hier zu Gast war letztens, auch extrem viele Hassbotschaften bekommt. Gibt es auch, dass dann ja digitale Gewalt im echten Leben fortgesetzt wird? Also passiert das oft?
Leider ja. Also das müssen wir wirklich sagen und deswegen ist es auch echt, können wir auch in der Beratung oftmals, wenn wir sehen, dass Leute eben sehr, sehr massiv angegriffen werden Oder wenn wir sehen, dass eben auch gerade private Daten veröffentlicht werden, können wir Leuten auch nicht guten Gewissens sagen, machen Sie sich mal keine Sorgen, da passiert schon nichts, sondern das muss man auf jeden Fall total ernst nehmen. Es kann sein, dass du des Öfteren wirklich auch so massiv angegriffen wirst und dass dir gar nichts passiert. Das Problem am Netz ist aber, dass das eben so öffentlich passiert, dass die, die dich digital angreifen, gar nicht die sein müssen, die dich dann am Ende im öffentlichen Raum angreifen, sondern das sind dann wiederum andere, die vielleicht gewaltbereit sind, die das dann lesen, davon agitiert werden und dann eben rausgehen und so einen Angriff starten. Genau, und deswegen, das können wir auch bei den Untersuchungen, die es zu den Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikerinnen gegeben hat, oder auch, es gibt eine ganz interessante Studie vom Mediendienst Integration und hier dem Professor Zick von dem Bielefelder Institut, die das auch bei Journalisten und Journalistinnen sich angeguckt haben, dass eben die mit den digitalen Angriffen auch die analogen Angriffe, die Journalisten und Journalistinnen abbekommen, dass die gewachsen sind. Und was du eben auch sehen kannst, ist, dass diese hasserfüllte Atmosphäre sich zum Beispiel auch im Analogen umschlägt auf Angriffe gegen Feuerwehrleute, gegen Ärzte oder Medizinerinnen, die irgendwie im Einsatz sind.
Amtsmitarbeiter.
Genau, ja. Mitarbeiter der Verwaltung zum Beispiel auch. Dass da wirklich Leute plötzlich, weil das so eine Aufheizung, oftmals so eine Aufheizung dann schon digital gegeben hat und auch so eine, aus Worten werden einfach auch Taten. Ne? Dass, wenn man ganz oft sagt, dass man eben sollte und dass man doch müsste und beklatscht wird dafür im Netz, dann geht man vielleicht auch mal hin und denkt, das ist jetzt auch in Ordnung. Und ich habe eine Community hinter mir, die mich feiert, wenn ich das jetzt tue. Und bei dem extremsten Beispiel, das wir ja alle kennen in Deutschland, nämlich dem Mord an Walter Lübcke, war es ja genau so. Man hat im Netz agitiert. Man hat im Netz jahrelang dazu aufgerufen, Herrn Lübcke zu ermorden. Und am Ende des Tages ist dann wirklich jemand hingegangen und hat es getan und ist im Netz dann auch gefeiert worden. Genau eben von dieser Community. Und die Person ist wirklich auch in diesem Bewusstsein hingegangen, dass da sozusagen es eine Gemeinschaft gibt, die das auch total gut heißt und auch und ganz öffentlich auch total gut heißt. Und die Jubelkommentare, die sind immer noch über Herrn Lübkes Tod, sind immer noch bei YouTube zu finden.
Ja, da habe ich eigentlich keine Worte. So, es ist unglaublich. Da ist es echt, ich frage mich, wie ermutigt man Menschen dann, die sowas auch durchgemacht haben oder mittendrin stecken in so einem Hass, weiter seine Meinung zu sagen?
Indem man versucht, indem man ihre Gewalterfahrung anerkennt. Das ist erstmal das Allerwichtigste, indem man ihnen sagt, ganz oft wird das ja dann nicht ernst genommen oder so, indem man wirklich sagt, sie unterstützt, sich einen Raum zu nehmen, um sich damit auch auseinanderzusetzen, indem man ihnen versucht, wirklich alles abzunehmen, was sie so an Bürokratie und Administration irgendwie machen müssen, damit sie sich auf sich selber konzentrieren können, indem man sie dabei unterstützt, auch in ihrem Umfeld Solidarität zu bekommen, indem wir alle uns mit denen solidarisieren. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn wir ins Netz gehen, dass wir da nicht nur gucken, sondern dass wir da aktiv sind und wirklich, das macht einen, ich kann es aus der Beratung nur noch mal sagen, es macht für die Betroffenen, ich habe es von so vielen Betroffenen gehört, es macht den größten Unterschied, wenn die mitten angegriffen werden und wenn die dann entweder Direktnachrichten oder einfach Postings bekommen, wo Menschen sich mit ihnen solidarisieren. Das macht einfach einen riesengroßen Unterschied für die.
Ja.
Und dann natürlich auch Gerechtigkeit. Also für Betroffene ist es wichtig zu sehen, dass die Täterinnen da auch belangt werden. Also dass das Konsequenzen hat. Dass sie eben auch ihr Recht durchsetzen können. Und das eben auch Betroffenen zu ermöglichen. Genau, das ist das, was ich glaube, was dann Menschen ermutigt. Und manchmal ist es aber auch so, dass man dass auch das alles nicht hilft. Also dass wir haben auch Betroffene, auch Personen des öffentlichen Lebens, die sich auch langfristig aus den sozialen Netzwerken dann irgendwann zurückgezogen haben. Also auch gerade Leute, die mehrmals umziehen mussten, weil ihre Adressen veröffentlicht wurden, wirklich massive finanzielle Einbußen hatten. Ja, die können einfach irgendwann nicht mehr. Und wo das dann auch die Familie bedroht, das sind dann so Abwägungsfragen. Das sind dann auch sehr, sehr persönliche Abwägungsfragen. Und solange die eben das Gefühl haben, ich bin hier nicht sicher, Und es geht auch jetzt nicht mehr nur noch um mich, sondern auch vielleicht um meine Liebsten. Es geht einfach nicht mehr. Dann ist das auch so. Und ich glaube, da ist es eher auch so, dass wir als Gesellschaft, also gesetzgeberisch, aber eben auch wir als Gesellschaft sozusagen so einen Konsens finden müssen, dass das für uns ein Thema ist, wo wir wollen, dass sich was bewegt, weil dann bewegt sich auch was. Ne? Solange, wenn wir als Gesellschaft sagen, da muss sich was bewegen, dann wird sich auch politisch was bewegen. Aber dafür muss das eben wirklich ein Thema sein, was sozusagen auf der Agenda ganz oben steht.
Ja, auch von uns allen. Also eine Message dann auch an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Hate Speech seht oder andere Formen von digitaler Gewalt, auf jeden Fall die Opfer unterstützen und empowern und bestärken und nicht alleine lassen. Ganz wichtig. Wir kommen jetzt so langsam dem Ende leider schon entgegen. Also ich finde, das ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich 3 Folgen darüber machen oder sollte man vielleicht auch. Also es ist natürlich, wird man da in so einer kurzen Zeit, wie wir die jetzt haben, dem ganzen Ausmaß auch nicht gerecht, ist jetzt so zumindest mein Gefühl. Aber ich denke, so, wir haben den Hörerinnen und Hörern sehr viel schon mit auf den Weg geben können. Was ich jetzt am Ende von dir wissen möchte, ihr müsst euch den ganzen Scheiß, sage ich jetzt mal, wirklich jeden Tag durchlesen, angucken. Ihr seht das, ihr kriegt das mit. Das stelle ich mir auch sehr belastend für eure eigene Psyche vor. Wie schüttelst du denn sowas, all dieses ganze Negative abends ab? Oder bist du ein Resilienzmonster?
Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, wir haben uns als Team, also von Anfang an gehen wir regelmäßig in die Supervision bei einer spezialisierten Psychologin in Potsdam, die auch eben auf digitale Gewalt spezialisiert ist. Macht das also die ganze Betroffenenberatung, das machen die Mitarbeiterinnen, die auch diese Beweissicherung im Netz machen. Weil das einfach, genau, man muss sich da professionelle Hilfe suchen, ist total wichtig. Und ja, wie schüttelt man das ab? Indem man sozusagen den Laptop ausmacht, sich mit seiner Familie beschäftigt, beim Sport. Und weißt du, das Gute ist, dass wir trotz dieser ganzen Negativerlebnisse auch Erfolgserlebnisse haben. Weil jedes Mal, wenn wir einen Betroffenen oder eine Betroffene wirklich unterstützen können, wenn wir sehen, die ziehen sich nicht zurück, wenn wir sehen, ha, hier ist wieder ein Täter, ist hier wieder, da hat man wieder identifizieren können, die gehen jetzt vor Gericht. Dann sind das Erfolgserlebnisse. Und wenn wir sehen, wie eben, ich sehe ganz oft, dann gucke ich in diese sozialen Medien und sehe irgendwie, wie Betroffene von uns auch sagen, wie gut ihnen das getan hat und wie froh sie sind. Oder auch dann eben, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Betroffene, die posten dann ja, wenn die irgendwie gerade angegriffen werden, sorry Leute, aber das hättet ihr lieber nicht schreiben sollen, ich schicke alles an HateAid. Und du denkst so, ja, genau. Yes. Ne? Also und wir sind dann auch sozusagen mit für die, wir sind sozusagen deren auch ein bisschen Geheimwaffe, ne? Dass die wissen, die denen auch irgendwie eine Kraft gibt, dass sie da eben bleiben und sagen, hier, ich kann mich wehren und Hate, ganz konkret sozusagen, HateAid ist da und unterstützt mich. Und das ist was mich dann auch wieder total, also und auch was das ganze Team, glaube ich, was uns einen totalen, so eine Motivation gibt und auch wieder so diesen, so einen Kontrast zu diesen ganzen Hasskommentaren, die man sich irgendwie angucken muss und wo wir auch denken, okay, das macht hier Sinn und das ist kein verlorener Kampf, sondern das ist sozusagen, wir gehen da mit den Betroffenen gemeinsam diesen Weg und es ist auch ein Erfolg, also ein Weg, der eben zwar zäh ist, aber wo wir eben auch Erfolge haben und wo wir Menschen auch wirklich konkret unterstützen können und das, ja, das macht dann einfach auch wieder Mut und motiviert einen dann auch, da weiterzumachen.
Sehr wichtiger Job und ich glaube, ich spreche für sehr, sehr viele Menschen, wenn ich sage, Dankeschön, dass ihr so eine gigantische Arbeit leistet. Also das ist ja jetzt keine Schleichwerbung. Wirklich, es ist großartig und ich wünsche euch, dass ihr noch viele Jahre weiter die Energie habt, die Kraft, da gegen diesen Hass anzugehen. Dankeschön, liebe Annalena.
Vielen, vielen Dank.
Und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift@handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.